Kapitel 41: Die Verwüstung der Erde. Ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. In den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein, denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und beklagen die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen: Weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Die Kaufleute auf Erden, die von ihr reich geworden sind von ihrer großen Üppigkeit, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen: Weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinen Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Offenbarung 18, Verse 5 bis 10, Vers 3 und 15 bis 17. Derart sind die Gerichte, die am Tage der Heimsuchung des Zornes Gottes auf die Stadt Babylon fallen. Sie hat das Maß ihrer Ungerechtigkeit gefüllt. Ihre Zeit ist gekommen, sie ist reif für die Zerstörung. Wenn die Stimme Gottes die Gefangenschaft seines Volkes wendet, gibt es ein schreckliches Erwachen für jene, die in dem Kampf des Lebens alles verloren haben. Während der Gnadenzeit waren sie durch Satans Täuschungen verblendet und rechtfertigten ihren sündhaften Lebenswandel. Die Reichen brüsteten sich mit ihrem Vorzug vor den weniger Begünstigten, obgleich sie ihre Reichtümer durch Übertretung des Gesetzes Gottes erlangt hatten. Sie hatten es unterlassen, die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, gerecht zu handeln und Barmherzigkeit zu üben. Sie hatten versucht, sich zu erheben und die Huldigung ihrer Mitmenschen zu erlangen. Nun sind sie alles dessen, was sie groß machte, beraubt und stehen mittellos und wehrlos. Sie sehen mit Schrecken auf die Zerstörung der Götzen, die sie ihrem Schöpfer vorzogen. Sie haben ihre Seelen für irdische Reichtümer und Freuden verkauft und nicht danach getrachtet, reich zu werden in Gott. Die Folge ist: Ihr Leben ist ein Fehlschlag, ihre Vergnügungen sind in Bitternis verwandelt, ihre Schätze in Fäulnis. Der Gewinn einer Lebenszeit wird in einem Augenblick hinweggerafft. Sie bejammern die Zerstörung ihrer Häuser, das Zerstieben ihres angehäuften Goldes und Silbers. Aber ihre Klagen verstummen vor Furcht, dass sie selbst mit ihren Götzen umkommen müssen. Die Gottlosen werden mit Reue erfüllt, nicht wegen ihrer sündhaften Vernachlässigung Gottes und ihrer Mitmenschen, sondern weil Gott gesiegt hat. Sie bejammern diese Folgen, aber bereuen nicht ihre Gottlosigkeit. Sie würden kein Mittel unversucht lassen, um zu siegen, falls sie könnten. Die Welt sieht gerade die Menschen, die sie verspottete und verlachte und die sie zu vertilgen wünschte, unbeschädigt durch Pestilenz, Stürme und Erdbeben gehen. Er, der den Übertretern seines Gesetzes ein verzehrendes Feuer ist, ist seinem Volk eine sichere Hütte. Der Prediger, der die Wahrheit preisgab, um Menschengunst zu gewinnen, erkennt jetzt den Charakter und den Einfluss seiner Lehren. Es wird offenbar, dass ein allwissendes Auge ihm folgte, als er auf der Kanzel stand, in den Straßen ging oder in den verschiedenen Umständen des Lebens mit den Menschen in Berührung kam. Jede Erregung der Seele, jede geschriebene Zeile, jedes geäußerte Wort, jede Tat, wodurch Menschen in eine falsche Zuversicht gewiegt wurden, ist ein ausgestreuter Same gewesen, und in den elenden, verlorenen Seelen um sich herum erblickt er die Ernte. Der Herr sagt, und heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede, weil ihr das Herz der Gerechten betrübt habt, die ich nicht betrübt habe, und die Hände der Gottlosen gestärkt habt, damit sie sich von ihren bösen Wandel nicht bekehren, um ihr Leben zu retten. Jeremia 8,11, Hesekiel 13,22. Wehe euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen. Heulet nun, ihr Hirten, und schreiet, wälzt euch in der Asche, ihr Herren der Herde, denn die Zeit ist erfüllt, dass ihr geschlachtet und zerstreut werdet. Und die Hirten werden nicht fliehen können, und die Herren der Herde werden nicht entrinnen können. Jeremia 23, Vers 1 und 2, 25, Vers 34 und 35. Prediger und Volk sehen, dass sie nicht die richtige Beziehung zu Gott pflegen. Sie erkennen, dass sie sich gegen den Urheber des vollkommenen, gerechten und rechtschaffenen Gesetzes empört hatten. Ihre Missachtung der göttlichen Vorschriften gab Anlass zu tausenderlei Ursachen zum Bösen, zu Zwietracht, Hass und Ungerechtigkeit, bis die Erde ein weites Feld des Streites, ein Sumpf der Verderbnis wurde. Solch ein Anblick liegt jetzt vor jenen, die die Wahrheit verwarfen und den Irrtum pflegten. Keine Sprache kann die Sehnsucht ausdrücken, die die Ungehorsamen und Treulosen nach dem empfinden, was sie für immer verloren haben, dem ewigen Leben. Menschen, die von der Welt um ihrer Gaben und Beredsamkeit willen verehrt wurden, sehen nun diese Dinge in ihrem wahren Licht. Sie erkennen, was sie durch Übertretung verwirkt haben, und sie werfen sich denen zu Füßen, deren Treue sie verachteten und verspotteten, und bekennen, dass Gott sie geliebt habe. Das Volk sieht, dass es hintergangen worden ist. Einer klagt den anderen an, dass er ihn ins Verderben geführt habe. Alle aber häufen die bitterste Verdammung auf die Prediger. Untreue Hirten haben Angenehmes geweissagt, haben ihre Zuhörer dazu verleitet, Gottes Gesetz beiseite zu setzen und die zu verfolgen, die es heilig halten wollten. In ihrer Verzweiflung bekennen sie jetzt vor der Welt ihr betrügerisches Werk. Die Mengen werden mit Wut erfüllt. Wir sind verloren, schreien sie, und ihr seid die Ursache unseres Untergangs. Und sie wenden sich gegen die falschen Hirten. Gerade diejenigen, die sie am meisten bewunderten, werden die furchtbarsten Verwünschungen über sie aussprechen. Dieselben Hände, die sie einst mit Lorbeeren krönten, werden sich zu ihrer Vernichtung erheben. Die Schwerter, die das Volk Gottes erschlagen sollten, werden nun gebraucht, um dessen Feinde umzubringen. Überall herrscht Streit und Blutvergießen. Sein Ruf wird erschallen über alle Bewohner der Erde hin. Der Herr will mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten. Die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben. Jeremia 25, 30 und 31. 6000 Jahre hat der große Kampf gedauert. Der Sohn Gottes und seine himmlischen Boten haben gegen die Macht des Bösen gestritten, um die Menschenkinder zu warnen, zu erleuchten und zu retten. Nun haben alle ihre Entscheidung getroffen. Die Gottlosen haben sich vollständig mit Satan vereint im Kampf gegen Gott. Die Zeit ist gekommen, dass Gott die Autorität seines mit Füßen getretenen Gesetzes rechtfertige. Der Streit besteht jetzt nicht allein mit Satan, sondern auch mit Menschen. Der Herr will mit den Völkern rechten. Die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben. Das Zeichen der Befreiung ist jenen aufgedrückt worden, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die geschehen. Nun geht der Todesengel aus, der in dem Gesicht Hesekiels durch die mit mörderischen Waffen versehenen Männer dargestellt wird, denen das Gebot gegeben wird. Er schlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot, aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Der Prophet sagt, und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Hesekiel 9, Verse 1 bis 6. Das Werk der Vernichtung beginnt unter jenen, die vorgegeben haben, die geistlichen Hüter des Volkes zu sein. Die falschen Wächter sind die Ersten, die fallen sollen. Keiner wird bemitleidet, keiner verschont. Männer, Weiber, Jungfrauen und Kindlein kommen miteinander um. Der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Einwohner der Erde. Dann wird die Erde offenbar machen das Blut, das auf ihr vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. Jesaja 26, Vers 21. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, so dass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Sacharja 14, Vers 12 und 13. In dem wütenden Kampf ihrer eigenen grimmigen Leidenschaften und durch das schreckliche Ausgießen des ungemischten Zornes Gottes fallen die gottlosen Bewohner der Erde, Priester, Oberste und Volk, Reich und Arm, Hoch und Niedrig. Zu der Zeit werden die vom Herrn Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis ans andere. Sie werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden. Jeremia 25, Vers 33. Bei dem Kommen Christi werden die Gottlosen von der ganzen Erde vertilgt, verzehrt von dem Geist seines Mundes und vernichtet durch die Erscheinung seiner Herrlichkeit. Christus führt sein Volk zu der Stadt Gottes und die Erde hat keine Bewohner mehr. Siehe, der Herr macht das Land leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. Die Erde wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde, und büßen müssen es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, so dass wenig Leute übrig bleiben. Jesaja 24, Verse 1, 3, 5 und 6. Die ganze Welt sieht aus wie eine öde Wüste. Ruinen der von dem Erdbeben zerstörten Städte und Dörfer, entwurzelte Bäume, raue, vom Meer ausgeworfene oder aus der Erde selbst gerissene Felsen liegen auf der Oberfläche verstreut, während gähnende Abgründe die Städte kennzeichnen, wo die Berge aus ihren Grundfesten gerissen worden sind. Jetzt findet das Ereignis statt, von dem die letzte feierliche Handlung am Versöhnungstag ein Schatten war. Nachdem der Dienst im Allerheiligsten vollendet und die Sünden Israels Kraft des Blutes des Sündopfers aus dem Heiligtum entfernt worden waren, wurde der Sündenbock lebendig vor den Herrn gebracht. Und in der Gegenwart des Volkes bekannte der hohe Priester auf ihn alle Missetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden und legte sie dem lebendigen Bock auf das Haupt. 3. Mose 16, 21. Auf gleiche Weise werden, wenn das Werk der Versöhnung im himmlischen Heiligtum vollendet ist, in der Gegenwart Gottes und der heiligen Engel und der Schar der Erlösten die Sünden des Volkes Gottes auf Satan gelegt. Er wird all des Bösen schuldig erklärt werden, das er veranlasst hat, und wie der lebendige Bock in ein unbewohntes Land gesandt wurde, so wird Satan auf die verwüstete Erde verbannt werden, in eine unbewohnte und öde Wildnis. Der Schreiber der Offenbarung sagt Satans Verbannung sowie den Zustand des Chaos und der Verödung, in den die Erde versetzt werden soll, voraus und erklärt, dass dieser Zustand 1000 Jahre lang bestehen soll. Nach der Schilderung der Ereignisse bei der Wiederkunft des Herrn und des Untergangs der Gottlosen fährt die Weissagung fort. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand, und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Offenbarung 20, Verse 1 bis 3. Dass der Ausdruck Abgrund die Erde in einem Zustand der Verwirrung und der Finsternis bedeutet, erhellen andere Schriftstellen. Über den Zustand der Erde am Anfang sagt der biblische Bericht: Die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. 1. Mose 1, Vers 2. Das hier mit Tiefe übersetzte Wort ist in der Septuaginta das gleiche wie das in Offenbarung 20, Vers 3 mit Abgrund wiedergegebene. Die Weissagung lehrt uns, dass die Erde wenigstens teilweise in diesen Zustand zurückgebracht werden wird. Im Hinblick auf den großen Tag Gottes erklärt der Prophet Jeremia: Ich schaute das Land, Grundtext die Erde an, siehe, das war wüst und öde, und den Himmel, und er war finster. Ich sah die Berge an, und siehe, sie bebten, und alle Hügel wankten. Ich sah, und siehe, da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Ich sah und siehe, das Fruchtland war eine Wüste, und alle seine Städte waren zerstört. Jeremia 4, Verse 23 bis 26. Diese Einöde soll 1000 Jahre die Heimat Satans mit seinen bösen Engeln sein. Auf die Erde beschränkt wird er keinen Zugang zu anderen Welten haben, um die zu versuchen und zu belästigen, die nie gefallen sind. In diesem Sinne ist er gebunden. Niemand ist übrig geblieben, an dem er seine Macht ausüben könnte. Er ist gänzlich von dem Werk der Täuschung und des Verderbens abgeschnitten, das so viele Jahrhunderte lang seine einzige Freude gewesen ist. Der Prophet Jesaja, der Zeit des Sturzes Satans entgegensehend, ruft aus: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen: Ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Jesaja 14, Verse 12 bis 17. 6000 Jahre lang machte Satans Werk der Empörung die Welt zittern. Er ist es, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte. Und er entließ seine Gefangenen nicht nach Hause. 6000 Jahre hat sein Gefängnis das Volk Gottes aufgenommen, und er würde es auf ewig dort behalten haben. Aber Christus hat die Bande gesprengt und die Gefangenen freigesetzt. Selbst die Gottlosen sind jetzt außerhalb der Macht Satans. Und er kann allein mit seinen bösen Engeln die Wirkung des Fluches, den die Sünde brachte, wahrnehmen. Alle Könige der Völker ruhen doch in Ehren, ein jeder in seiner Kammer. Du aber bist hingeworfen ohne Grab, wie ein verachteter Zweig. Du wirst nicht wie jene begraben werden, denn du hast dein Land verderbt und dein Volk erschlagen. Jesaja 14, Verse 18 bis 20. 1000 Jahre lang wird Satan auf der verwüsteten Erde umherwandern, um die Folgen seiner Empörung gegen Gottes Gesetz zu schauen. Während dieser Zeit leidet er aufs Äußerste. Seit seinem Fall hat seine rastlose Tätigkeit das Nachdenken verbannt. Aber nun, seiner Macht entblößt, bleibt ihm nur noch übrig, die Rolle zu betrachten, die er gespielt hat, seit er sich zuerst gegen die Regierung des Himmels empörte, und mit Zittern und Schrecken schaut er vorwärts auf die furchtbare Zukunft, da er für all das Böse, das er getan, leiden und für die Sünden, die er verursacht hat, bestraft werden muss. Dem Volke Gottes wird das Gebundensein Satans Freude und Frohlocken bringen. Der Prophet sagt, und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, in dem du gewesen bist, wirst du dies Lied anheben gegen den König von Babel und sagen, wie ist es mit dem Treiber sogar aus? Der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Der schlug die Völker im Grimm ohne Aufhören und herrschte mit Wüten über die Nationen und verfolgte ohne Erbarmen. Jesaja 14, 3-6. Während der 1000 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung findet das Gericht über die Gottlosen statt. Der Apostel Paulus verweist auf dies Gericht als ein auf Christi Wiederkunft folgendes Ereignis. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. 1. Korinther 4, Vers 5. Daniel erklärt, dass, als der Alte kam, das Gericht gegeben wurde den Heiligen des Höchsten, Daniel 7, 22. Um diese Zeit herrschen die Gerechten als Könige und Priester Gottes. Johannes erklärt in der Offenbarung, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Sie werden Priester Gottes und Christi sein, und mit ihm regierend 1000 Jahre. Offenbarung 20, Vers 4 und 6. Zu dieser Zeit werden, wie Paulus vorausgesagt hat, die Heiligen die Welt richten. 1. Korinther 6, Vers 2. Mit Christus richten sie die Gottlosen, indem sie ihre Taten mit dem Gesetzbuch der Bibel vergleichen und jeden Fall nach den zu Lebzeiten geschehenen Werken entscheiden. Dann wird die Strafe, die die Gottlosen erleiden müssen, nach ihren Werken zugemessen und ihrem Namen gegenüber in das Buch des Todes eingetragen. Auch Satan und die bösen Engel werden von Christus und seinem Volk gerichtet. Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? 1. Korinther 6, Vers 3. Und Judas erklärt, die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hatte für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. Judas 6. Am Schluss der 1000 Jahre wird die zweite Auferstehung stattfinden. Dann werden die Gottlosen vom Tode auferweckt werden und vor Gott zur Vollstreckung des geschriebenen Urteils erscheinen. So sagt der Schreiber der Offenbarung, nachdem er die Auferstehung der Gerechten beschrieben hat. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Offenbarung 20, Vers 5. Und Jesaja erklärt hinsichtlich der Gottlosen, dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. Jesaja 24, Vers 22.